Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ihr euch eingefunden habt um die frühe Uhrzeit. Ja, es gibt Dinge, die in der EPA nicht so gut laufen. Ich glaube, wir haben da alle schon mitbekommen. Doch jetzt soll am Anfang Juli soll tatsächlich mal ein System starten, wie die EPA eigentlich hätte sein sollen. Also ein System, wo die Ärzte zusammenarbeiten und nicht jeder für sich nur lose Blätter da hochlädt. Wir werden uns jetzt gleich ein bisschen Medikationspläne ansehen, wie sie waren, wie sie teilweise noch sind und wie sie dann bald sein werden. Aber wer bin ich eigentlich, euch das zu erzählen? Ich bin jemand, der seinen Rechner nicht unter Kontrolle hat. So. Ich bin Fluffy. Ich bin seit 7 Jahren Softwareentwickler für Primärsysteme, seit 5 Jahren mit der TI beschäftigt, seit 2 Jahren an der EPA und seit letztem Jahr mehr oder weniger hauptverantwortlicher bei uns im Unternehmen dafür. Welches Unternehmen spielt hier jetzt mal nichts zur Sache? Was ich auch bin, ist ohne Cetirizin aktuell nicht lebensfähig. Und weil meine Apothekerin das weiß, war sie so lieb, mir aufzuschreiben, wie ich die zu nehmen habe. Das, was wir da sehen, ist so die einfachste Art und Weise, wie ein Medikationsplan aussehen kann. Morgens eine, abends eine, damit man überhaupt irgendwie zum Schlafen kommt. Generell gibt es diese Variante auch schon eine ganze Weile. Unstrukturierte Pläne, auf die auch kein Rechtsanspruch besteht oder so. Man muss da einfach hoffen, ja, schreibt mir schon irgendjemand auf, wird schon klappen. Und auch ein einheitliches Format ist nicht verfügbar. Das auf Dauer zu kommunizieren mit den ganzen Kartons, auch nicht so unbedingt einfach. Und das Ganze noch mit Wechselwirkungen abzugleichen, braucht man schon ApothekerInnen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ich habe meine Herzallerliebste einmal gebeten, ihre Erfahrungen aus der Pflege mal zu channeln, was sie damals so an Plänen gekriegt hat. Wir sehen handschriftliche Notizen mit teilweise sehr spannenden Einträgen. BB, ja okay, unten steht nochmal zum Glück dran, dass es bei Bedarf ist. Wichtig, auch diese Pläne waren schon versionierbar. Ist aber dadurch nicht unbedingt hilfreicher. Und wenn man dann richtig Pech hatte und gerade ältere Patienten mit vielen, vielen Wehwehchen und vielen Medikamenten, da wurden dann Pläne auch schon sehr, sehr unübersichtlich. Da konnte es dann auch schon mal passieren, dass da nochmal eine Siehe-Packung draufsteht und natürlich wurde genau die Packung weggeschmissen. Und wenn mir irgendjemand von euch sagen kann, was Pass ist, dann gerne nach dem Vortrag. 2015, und das ist ein Satz, den ich selten sage, kam aus dem FDP-geführten Gesundheitsministerium tatsächlich was Gutes, nämlich der bundeseinheitliche Medikationsplan. Der sollte damit mal aufräumen. Seitdem haben Versicherte, die mindestens 3 Medikationen regelmäßig einnehmen, einen Anspruch darauf, dass sie einen Medikationsplan ausgestellt bekommen. Das kann zum Beispiel einfach nur sein, dass ich jetzt gerade mal für eine Akuterkrankung 3 Medikamente schlucken muss. Das ist aber natürlich insbesondere für den chronischen Fall sehr wichtig. Dieser Medikationsplan ist praktischerweise komplett durchreguliert, von oben bis unten. Da ist jede Tabellenspalte, jede Breite, jede Liniendicke, alles ist genau vorgegeben. Und wir sehen hier auch schon, oben haben wir die Metadaten der Patienten, wer das Ding gedruckt hat. Wir haben Allergien und Unverträglichkeiten der Patienten mit draufstehen. Das ist auch sehr oft sehr, sehr wichtig, gerade in der Apotheke, wenn es darum geht, ob man Medikamente ausgeben darf oder nicht. Auch so Sachen wie Gewicht, wie das Geschlecht, wann der Plan gedruckt wurde. Und darunter haben wir dann halt die tabellarische Darstellung sämtlicher Medikationen, die der Patient bekommt. Das geht los mit den Wirkstoffen, die in den Medikationen vorhanden sind, mit den Handelsnamen, die Dosierungen, besondere Hinweise, zum Beispiel während einer Mahlzeit, nach einer Mahlzeit, gerade Ibuprofen zum Beispiel, nicht vorm Essen schlucken. Und der Grund, warum das Ganze verordnet wurde, damit dann auch andere Leistungserbringer, andere Praxen wissen, warum wird das eigentlich geschluckt und dass man es das vielleicht nicht unbedingt absetzen sollte. Was jetzt neu kommt ab dem 1.7., ist noch diese wöchentliche Dosierung. Das sieht man unter wöchentliche Anwendung, dass die wöchentliche Dosierung in eine neue Zeile kommt. Das ist früher, ist das häufig geschrieben worden, da war dann, wie hier oben, das Ganze einfach in die Dosis eingetragen, morgens, mittags, abends, nachts. Und dahinter in den Hinweisen stand dann einmal pro Woche nur montags. Das hat eine Pflegekraft übersehen, hat einem Patienten die Medikation jeden Tag gegeben, ist nicht gut ausgegangen. Deswegen jetzt diese Neuerung an der Stelle. Da das mehr Platz beansprucht, ist der Medikationsplan dann jetzt auch bald auf 5 Seiten ausgeweitet, statt wie früher auf 3. Wie gesagt, es ist alles durchspezifiziert von oben bis unten. Dieser Plan ist in Abschnitte unterteilbar, wie man hier auch schon sieht. Das kann sehr praktisch sein, je nachdem, um welche Leistungen es geht oder in welchem Umfang sie genommen werden. Medikationen, die nur zu Hause genommen werden, Medikationen, die von fremd gegeben werden müssen, Bedarfsmedikationen, zeitliche Befristungen, kann man dort alles unterbringen und auf die Weise halt dafür sorgen, dass das auch beachtet wird. Dieser Plan ist noch dazu vom Patienten geführt. Sprich, ich bestimme, was auf meinem Medikationsplan auftaucht. Das ist ein wichtiger Unterschied zu dem, was nachher kommt. Großer Vorteil des Ganzen, ein bisschen vorausnehmend, ist, dass ich das Ganze jetzt viel besser überprüfen kann, ob es Wechselwirkungen gibt oder nicht, weil ich mir relativ sicher sein kann, ich habe einen relativ guten Blick über den Patienten. Allerdings auch nur einen relativ guten. Dazu komme ich gleich noch. Noch dazu ist dieser Medikationsplan komplett OCR-optimiert, sodass auch andere Praxen oder Systeme die wieder einlesen können. Habe ich noch was vergessen? Ach genau, und ganz wichtig, auch nach dem 1.7. noch verfügbar für Menschen, die keine EPA haben. Das ist relativ wichtig. Ihr habt einen Rechtsanspruch auf einen Medikationsplan, auf einen gedruckten Medikationsplan, egal ob ihr der EPA widersprochen habt oder nicht. So. Was noch dazu oben drei ist, das sehen wir hier oben in der Ecke. Das hat nicht funktioniert. Ist eine Data-Matrix, ein 2D-Barcode. In diesem 2D-Barcode ist eine XML kodiert, aus der man den kompletten Medikationsplan nochmal herauslesen kann. Einige Medikamente werden dabei als Wirkstoffmedikationen aufgeführt, andere Medikamente werden mit ihrer PZN, ihrer Pharmazentralnummer, referenziert. Dazu gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, Freitextzeilen einzupflegen. Das wird mit etwas Pech sehr schnell sehr groß und teilweise auch größer, als die Seite es hergibt und größer als die Datamatrix es hergibt. Aus diesem Grund, ihr seht eventuell schon oben drüber ein EMP-Alt stehen, gab es mit dem gleichen Format bereits den alten elektronischen Medikationsplan. Diese XML, die ihr gerade gesehen habt, konnte nämlich auch auf eure Gesundheitskarte gespeichert werden. Gesetzlich Versicherte kennen das, Privatversicherte fragen sich jetzt, was das ist. Das ist die Karte, mit der man zum Arzt geht oder in die Praxis geht und sich einstempelt, um zu zeigen, dass man versichert ist. Darauf können diverse Dinge gespeichert werden, unter anderem auch dieser EMP. Die hat mehr Speicherplatz als der BMP, wesentlich mehr. Und deshalb waren auch mehr Einträge und mehr Details möglich. Gleichzeitig ließ sich natürlich aus dieser XML jederzeit dieser BMP wieder erzeugen. Könnt ihr natürlich selber nicht lesen. Hatte den großen Vorteil, dass man damit die Behandelnden untereinander kommunizieren konnten. Das bedingte aber auch, dass alle Behandelnden das Gesamtbild haben und dementsprechend gab es keinen Einflussnahme mehr der Patienten auf diese XML. Sie konnten allerdings bestimmen, was beim BMP-Ausdruck am Ende auf Papier zu sehen ist. Nur an die Daten konnte man nichts ändern. Ein ganz großes Problem an diesem System war, dass es nicht alle Primärsysteme unterstützt haben. Es war keine Pflicht, man musste es nicht umsetzen. Und so ungerne ich da gegen den Herrn Streit schieße, Ärzte haben nicht die Angewohnheit, Sachen zu machen, die nicht verpflichtend sind. Und Gendern ist da nicht nötig, es geht hauptsächlich um die alten weißen Männer. Und das andere große Problem an diesem alten EMP war, dass man die EGK-PIN der Patientin brauchte. Wer von euch kennt die PIN für seine EGK? Ja, es gibt eine, wenn man nach dem Erhalt der EGK nochmal zur Krankenkasse hingelatscht ist, seinen Ausweis vorgezeigt hat, dann bekam man nochmal einen Brief mit einer PIN. Ich habe den auch irgendwann mal bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das geht sehr vielen so. Und dementsprechend konnte das Ganze kaum genutzt werden, ist auch kaum genutzt worden und ist dann auch zu Ende 2025 abgekündigt worden von der KBV. Komplett. Ab dem vierten Quartal dieses Jahr werden auch alle EMPs von den Karten gelöscht. Wichtig, von den Karten. Und wichtig, der alte EMP. Vorteil des BMP waren ganz klar, dass nahezu alle Praxen und Apotheken den gedruckten BMP schreiben und auslesen konnten. Und dass die Kommunikation außerhalb der TI problemlos möglich war. Ich konnte einfach den Zettel weitergeben. Das konnten Patienten-Apps einlesen, das konnten Pflegedienste sich einlesen, ohne TI-Zugang. Es konnte helfen, gerade bei Grenzübertritten oder bei Verkehrskontrollen mitgeführte oder genommene Medikamente zu rechtfertigen, weil es ja ärztlich verordnet. Menschen, die seit Jahren schon eine Cannabis-Therapie haben, kennen das. Und der Datenschutz lag natürlich voll in der Patientinnenhand. Ich habe diesen Zettel, da muss man erstmal drankommen. Ich habe meine EGK, da muss man erstmal drankommen. Nachteil ganz klar, wie gerade eben schon gesagt, der begrenzte Speicherplatz der Datamatrix. Und dass Fertigarzneimittel nur als PZN referenziert wurden. Eine Pharmazentralnummer. Das ist eine ID, die jedes Fertigmedikament, also jedes Ibuprofenpräparat, jedes Cetirizin bekommt von der IFA, müsste es gewesen sein. Was macht man mit IDs? Ganz klar, man macht sie wiederverwendbar. Und mein Chef wird nicht müde, von dem Fall zu erzählen, da irgendeine Medikation auf einem Medikationsplan beim Einlesen auf einmal zu Rektalschaum wurde. Dazu kommt natürlich, wir haben ein verteiltes und nicht einheitliches Wissen. Das ist für Patienten ist das gut, für den Datenschutz ist das toll. Für die Therapiesicherheit ist das nicht so dolle. Zudem wissen wir immer nur, wer diesen Medikationsplan ausgedruckt hat als Ganzes. Wir wissen nicht, wo die einzelnen Einträge herkommen. Ist dieser Plan 5-mal weiter bearbeitet worden, erneuert worden, sehen wir trotzdem nur, das war nur Meier Schulze. Aber nicht, dass Lammert oder wie auch immer davor auch schon daran rumgebastelt haben. Und was wir nicht haben, ist eine Aussage über die Dispension dieses Plans. Also sprich, ob diese Medikamente tatsächlich abgeholt wurden oder gar genommen werden. Hinweis, ob ihr eure Tabletten nehmt, wird auch weiter keiner überprüfen können. Aber ob ihr sie in der Apotheke abholt. Und es könnte passieren, dass euch eure Ärzte bald auf die Finger kloppen, ob ihr denn wirklich die Medikamente denn nicht mal abholen möchtet. Nicht, dass mir das schon passiert wäre. Fassen wir einmal kurz zusammen. Vor 2015 hatten wir größtenteils handschriftliche Medikationspläne. Diese waren nicht einheitlich und es gab keinen Rechtsanspruch auf die Ausstellung dieser Pläne. Der bundeseinheitliche Medikationsplan hat das vereinfacht, hat einen Rechtsanspruch erzeugt, war papierbasiert, allerdings wieder einlesbar, war allerdings verteiltes Wissen und wir hatten keine Historisierung. Und jetzt hat Shortcut gerade eben schon gesagt, es kommt jetzt mal was Positives aus der EPA, denn was wir jetzt bekommen ist EPA, wie sie sein sollte. Und das ist der digital gestützte Medikationsprozess. Der digital gestützte Medikationsprozess ist der neue EMP, der ist nicht mehr auf der Karte und wird komplett auf den Systemen der EPA laufen. Dieser beinhaltet den elektronischen Medikationsplan, den EMP, die elektronische Medikationsliste, die EML und die AMTS-relevanten Zusatzinformationen. Die AMTS-relevanten Zusatzinformationen sind das, was ihr jetzt auf diesem Bild ganz oben seht, in der Überschrift. Gewicht, Allergien, so wichtige Sachen, die man wissen sollte bei der Verordnung. Gibt es nur leider nicht. Ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Kommt mit der nächsten Version, bestimmt. Was allerdings fertig geworden ist, ist dieser Medikationsplan an sich. Und das, was ihr da gerade seht, ist, wie sich die Gematik das Ganze vorstellt in ihrem Online-Demonstrator. Es wirkt erstmal sehr ähnlich wie früher der BMP, nur dass das jetzt halt eine Ansicht aus dem System des Arztes oder der Praxis direkt ist. Man sieht ganz genau, wie vorher auch, ich habe Medikamente, ich habe Wirkstoffe, ich habe Stärken, ich kann alles sauber sehen. Ich kann sehen, wie viel genommen werden soll, ich weiß, warum es genommen wird. Was jetzt neu ist, ist, dass auch davor steht ein E-Rezept. Es kann also nachvollzogen werden, wann diese Medikation das letzte Mal verordnet wurde und ob sie abgeholt wurde. Allerdings nicht direkt aus dem EMP, da komme ich gleich zu. Der EMP ist nämlich erstmal nur die Medikationsplanung. Ich habe vor, diesem Patienten vielleicht auch irgendwann mal Heparin zu verschreiben, als Beispiel. Blutverdünner. Dabei arbeiten jetzt aber alle Leistungserbringer, also LEI ist leistungserbringende Institution, kurz Praxis oder Apotheke, arbeiten auf derselben Datenbank. Diese Datenbankzugriffe laufen über eine REST-Schnittstelle, FHIR-basiert. FHIR ist ein spezielles Format für die Medizin, das sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es für jeden erweiterbar ist. Und es ist standardisiert, aber naja, Standards sind dazu da, um gebrochen zu werden. Oder wie man bei FHIR sagt, erweitert zu werden. Jeder Eintrag, jede Änderung wird ganz klar einer Institution zugeordnet. Es kann ganz genau nachvollzogen werden, dass welcher Arzt, welche Ärztin, welche Apotheke dieses Medikament hinzugefügt hat oder welche Dosierung angepasst hat. Und die Einträge sind historisiert. Wir sehen also auch, wer vorher Änderungen gemacht hat. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Problem an der ganzen Geschichte. Zugriff darauf haben alle, die eine Berechtigung auf die EPA des Patienten haben oder der Patientin haben. Das ist zwar so gewollt und macht auch irgendwo Sinn. Manche würden sich aber wünschen, dass man das genauer einteilen kann. Ich glaube, insbesondere hier werden sich so einige wünschen, dass man das genauer einteilen kann. Das Ganze ist natürlich auch nicht freiwillig. Wie immer. Jeder Arzt, jede Ärztin, jede Apotheke ist verpflichtet, diesen Medikationsplan anzupassen, wenn sie Kenntnis davon erlangt, dass diese Medikation angepasst wurde. Auch wenn sie durch den Patienten oder die Patientin angepasst wurde. Wie gesagt, Ärzte sind nicht so gut darin, Sachen zu tun, die sie nicht müssen. Leider. Dieser Medikationsplan wird gelesen auch als FHIR Bundle, komplett im Ganzen, diese ganze Tabelle. Ist eine große XML, eine große JSON, je nachdem, welches Format man bevorzugt. Dieser Abruf passiert am besten, während die Patientin im Wartezimmer sitzt. Ich komme also in die Praxis, stecke meine Karte und wenn ich dann ins Behandlungszimmer komme, sind die Medikationsdaten schon da. Einige andere Strategien beinhalten tägliche Abrufe. Es gibt immer einen schönen EPA-Zugriffsspike jeden Morgen um 0:01 Uhr, weil irgendein Softwarehersteller das so eingestellt hat, dass da alle ihre Systeme gleichzeitig auf die EPA zugreifen. Es gibt auch noch andere Spikes, je nach Hersteller. Teilweise ist es auch konfigurierbar. Und es können auch vergangene Versionen runtergeladen werden, sogenannte Provenenzen. Die Versionen entstehen ganz automatisch. Da kommen wir gleich zu, wie das passiert. Aber ich kann halt auch genau gucken, welche Medikationsplanung lag denn für den Patienten vor 3 Wochen. Was hat sich seitdem geändert? Alles Daten, die für die Therapie groß und hochgradig interessant sind. Absolut. Die EMP-Einträge werden durch die Apotheken und Ärzte gepflegt, wie gesagt. Im besten Fall im Rahmen der normalen Rezeptierung per E-Rezept. Wenn ich ein Medikament per E-Rezept verordne, ist vorgesehen, dass ich dabei auch direkt einen Medikationsplaneintrag anlege. Dass ich also keine Verordnungen mache, die nicht geplant sind. Ich übergebe dabei auch dann direkt... Nein, falsch, das kommt später. Was wir nicht haben, ist ein Löschen von Einträgen. Überhaupt nicht. Wir haben nur ein Status-Update auf beendet oder gestoppt oder auch fehlerhaft eingetragen. Beendete Medikationen können auch jederzeit wieder aufgenommen werden durch Leistungserbringer, wenn sie sagen, passt, sollte wieder gemacht werden. Kann natürlich interessant sein, ja, vor 5 Jahren hat Patientin X das und das Medikament gekriegt, das hat sie gut vertragen, das sollten wir wieder vergeben. Wir sollten jetzt nicht unbedingt anfangen, etwas anderes zu spielen. Und dann macht es das natürlich auch für die Praxen einfacher, das mal eben wieder aufzunehmen, als das alles neu einzutippern. Für Schreibzugriffe muss immer die letzte EMP-Version bestätigt werden. Also die letzte Provenienz. Das ist insbesondere zur Kollisionsvermeidung. Damit es halt nicht am Ende ist, last one to write wins. Sondern tatsächlich die das Richtige drinsteht und immer auch geguckt wird, dass man nichts aus Versehen überschreibt. Und jede Änderung, jeder Schreibzugriff erzeugt eine neue Version. Jedes Insert, jedes Update, immer eine neue Prävalenz. Es gibt allerdings die Möglichkeit, das ganze Batch als Batch zu verarbeiten. Das ist insbesondere daran gelegen, dass jeder Schreibzugriff auch ein EPA-Zugriff ist. Und wer schon mal mit einem EPA-Zugriff gesehen hat, es ist schneller als früher, aber es dauert halt doch immer noch so ein paar Sekunden. Und wenn ich da von Oma Paschulke den Medikationsplan hochlade, der 35 Medikamente vorsieht, und ich muss jeden Eintrag einzeln setzen und es dauert immer 5 bis 10 Sekunden, bis das dann wieder fertig ist, dann werde ich als Praxis irgendwann wahnsinnig. Das geht einfach nicht. Deswegen, Batch-Verarbeitung ist möglich. Größere Abgleiche des Medikationsplans und meiner lokalen Medikation auch. Wie gesagt, es gibt Dinge, die richtig laufen in der EPA. Was ein bisschen weniger gut gelaufen ist, ist die Sache mit dem Rendering. Denn auch hier, wir erinnern uns an den Gesetzestext vom Anfang. Jeder Patient hat das Anrecht auf einen Ausdruck. Und der wird jetzt nicht mehr durch die Praxen erzeugt wie früher, sondern direkt vom Aktensystem. Das heißt einerseits, dass wir als Softwarehersteller, wir freuen uns, wir müssen nur noch eine PDF abrufen. So, wir rufen das ab, wir drucken das aus, alles schön, super. Das heißt aber auch, dass wir Widersprüche haben können zu lokal gecachten Daten. Wenn ich den Medikationsplan schon abgerufen hatte, vorgestern zum Beispiel, und ich rufe den aus, und in der Zwischenzeit hat eine andere Praxis was eingestellt, dann habe ich auf einmal einen anderen Medikationsplan ausgedruckt, als ich im System habe. Da muss man halt dann doch immer drauf achten. Was wir auch sehen ist, dass wir keine Datamatrix mehr oben in der Ecke haben. Das Ganze ist nicht mehr einfach mit einem Handscanner einlesbar. Ich habe da selber am Anfang des Jahres bei einer Gematik-Veranstaltung nachgefragt, ob es noch irgendwie eine Möglichkeit geben soll, diese Sachen außerhalb der TI zu kommunizieren. Das war anscheinend als nicht so wichtig über den Tellerrand gefallen. Man möchte sich jetzt für die nächste Version umkümmern. Das andere, was nicht mehr geht, was wir jetzt auch schon sehen, dass es nicht geschehen ist, ist eine Gruppierung oder eine Sortierung der Einträge. Gerade wenn es viele Medikamente sind, die Leistungserbringer möchten das. Die Patientinnen möchten das auch. Jetzt gerade läuft eigentlich die Diskussion, wie man das vernünftig hinkriegt, damit dann auch wirklich bei allen Leistungserbringenden das Gleiche rauskommt am Ende. Auch da bestimmt die nächste Version, ganz sicher. Der zweite Teil des Medikationsprozesses ist die Medikationsliste. Und hier sehen wir wieder diesen E-Rezept-Eintrag. Und bevor ich da jetzt weitergehe, hat schon mal jemand von der elektronischen Medikationsliste gehört? Das ist schön. Die läuft nämlich schon seit 1,5 Jahren. Seit Anfang 25 schreibt der E-Rezept-Fachdienst sämtliche verordneten Medikamente in die elektronische Medikationsliste. Widersprüche gibt es nicht. Und der E-Rezept-Fachdienst ist absolut diskriminierungsfrei. Der schreibt einfach alles da rein. Was jetzt neu kommt, ist, dass wir diese Einträge mit EMP-Einträgen verknüpfen sollen und verknüpfen können. Dafür geben wir dem E-Rezept-Fachdienst beim Verordnen direkt die ID des EMP-Eintrags mit und der kümmert sich dann für uns darum. Medikamente, die wir nicht per E-Rezept verordnen, sollen manuell nachgepflegt werden. Das betrifft aktuell insbesondere Betäubungsmittelrezepte, teratogene Rezepte und grüne Rezepte. Also sogenannte grüne Rezepte, freiverkäufliche Medikamente, Selbstzahlermedikamente. Auch hier drauf haben wieder alle Zugriff, die eine Berechtigung auf eure EPA haben. Selbstverständlich. Und zwar egal, was da drin steht. Diese Medikationsliste kann abgerufen werden nach Zeitraum. Und es können Einträge gelöscht und ergänzt werden. Wie gesagt, sollen die ja pflegen. Soweit ich weiß, ist da tatsächlich Löschen auch Löschen. Also wenn ich da einen Eintrag lösche, dann geht der auch wieder raus. Sicher weiß ich das aber gerade nicht. Was wir nicht haben, ist ein Update durch Primärsysteme. Durch den E-Rezept-Fachdienst schon. Der updatet, wenn die Substitution erfolgt ist, also die Dispension erfolgt ist. Und trägt dann entsprechend die Daten nach. Und auch das können wir wieder als chronologisch sortiertes Rendering ausdrucken. Oder auch in unserer App anzeigen lassen, wie uns das beliebt. Und um das einmal kurz durchzuspielen, wie das Ganze jetzt zusammenarbeitet, auch mit dem E-Rezept-Fachdienst, habe ich mir mal einen Anwendungsfall rausgesucht. Und das ist die Verordnung mit DGMP und E-Rezept. Als Voraussetzung haben wir jetzt an der Stelle mal einen EMP-Eintrag. Der soll im Zweifelsfall in dem Prozess automatisch mit angelegt werden, wenn er nicht schon vorher existierte. Diese ID von diesem Eintrag geben wir halt direkt dem E-Rezept mit, wenn wir dieses Medikament verschreiben. Wir sollten natürlich beim Verschreiben immer gucken, ob das sauber funktioniert mit den anderen Medikationen, die der Patient nimmt. Wenn das geschehen ist, erzeugt der E-Rezept-Fachdienst direkt den EML-Eintrag für dieses Medikament. Auch mit dem Verordnungsdatum. Auf die Weise können dann auch später in der Tabelle dargestellt werden, wann das letzte Mal das Ganze verordnet wurde. Und verknüpft diesen Eintrag dann auch direkt mit dem EMP-Eintrag. Wenn jetzt die Apotheke aber statt M als Substitution ein anderes Medikament ausgibt, zum Beispiel statt Rami-Lich, was ein Ramipril der Firma Lich ist, Rami-Lol, dann ersetzt der E-Rezept-Fachdienst das auch. Er trägt das ein in den EML-Eintrag, dass die Dispension erfolgt ist von Rami-Lol, updatet aber auch den EMP. Also auch im EMP steht dann drin, dass nicht Rami-Lich ausgegeben wurde, sondern Rami-Lol. Rami-Lich bleibt aber bestehen als Original Medication, als Originalmedikation, damit halt immer noch klar ist, was ursprünglich verordnet wurde. Ein bisschen anders sieht das Ganze aus, wenn wir ohne E-Rezept verordnen. Auch da, wir brauchen vorher die Medikation und wir verordnen halt eine Medikation. Wir verordnen ein Medikament. Jetzt haben wir aber keinen E-Rezept-Fachdienst, der irgendwas eintragen könnte. Wir sind also selber verantwortlich, einen neuen EML-Eintrag zu erzeugen für dieses Medikament. Auch da komplett verpflichtend. Dieser muss sofort mit dem EMP-Eintrag verknüpft werden. Am Ende ist es also nicht mehr der E-Rezept-Fachdienst, der Betäubungsmittel zum Beispiel dann dem Ganzen hinzufügt, sondern die Praxis selber. Größtenteils, ob sie will oder nicht. Wenn die Apotheke jetzt eine Medikation ausgibt als Substitution, ein anderes Medikament ausgibt, haben wir leider Pech gehabt, denn da ist keine Anpassung vorgesehen. Die Anpassung würde der E-Rezept-Fachdienst machen, nicht die Apotheke. Wir haben ja auch keine Update-Funktion. Theoretisch könnten wir löschen und wieder schreiben. Ich habe aber weder einen Anwendungsfall noch eine Verpflichtung dazu gefunden bisher. Weitere Anwendungsfälle, die wir noch haben, kurz Übersicht, ist natürlich die Anzeige und der Ausdruck von der Dokumente aus dem Primärsystem heraus. Die Anlage und die Aktualisierung der EMPs durch die Apotheke, nicht nur durch die Praxis. Abgleiche zwischen Medikationsliste und Medikationsplan. Falls jemand was verordnet hat ohne Medikationsplan, kann eure Hausärztin immer noch das Medikament nachtragen in der Medikationsplanung. Wir haben Statusänderungen von EMP-Einträgen, natürlich. Aktiv, pausiert, beendet, abgebrochen. Und wir haben natürlich einen AMTS-Abgleich bei Freiverkauf. Heißt, wenn ihr in die Apotheke geht und die Apothekerin kennt euch und ruft eure Akte im System auf, kann die halt sehen, ob ihr das Aspirin, das ihr da gerade holen wollt, tatsächlich mit eurem Heparin mischen solltet oder ob ihr damit durch zum Bluter werdet. Und wir können natürlich die ganzen Daten in und von unserem lokalen System übernehmen. Einige Primärsysteme haben bereits Medikationspläne, die meisten ehrlich gesagt. Und die werden auch von den Praxen schon seit Jahren gepflegt. Das wollen die auch nicht ändern. Und die meisten Primärsysteme werden das wahrscheinlich so umsetzen, dass sie auch automatische Abgleiche zwischen den internen und den externen Daten durchführen. Zumindest Richtung extern. Nach intern ist ein anderes Thema. Wie kommt der ganze Spaß jetzt? Der ganze Spaß startet Ende des Monats in den Modellregionen. Das sind die gleichen, die damals schon beim ersten Ausrollen der EPA vorhanden waren. Also insbesondere, Franken, Nordrhein und Westfalen-Lippe. Dazu noch einige Praxen, die sich noch ansonsten noch freiwillig gemeldet haben. Und da wir ja diesmal keine Sicherheitslücken mehr in der EPA haben, können diesmal einfach alle sofort drauf zugreifen. Diesmal gibt es kein Whitelisting, wie es damals bei der ersten Ausrollung der EPA war. Oder ein Low-Listing, tut mir leid. Witzigerweise ist die Zertifizierung für die Softwarehersteller und auch für die Aktensysteme erst ab September vorgesehen. Das liegt sehr stark auch daran, dass auch der zweite Teil des neuen EPA-Releases dabei mit zertifiziert werden soll, soweit ich weiß. Falls jemand gestern in dem Vortrag war, es handelt sich dabei um die Volltextsuche, von der noch keiner so genau weiß, wie sie funktionieren soll. Ab dem 1.10. wird dann der bundesweite Rollout stattfinden. Ab dem Zeitpunkt sollen alle Praxen in der Lage sein, tatsächlich damit zu arbeiten. Das ist das Ende der Beta-Phase. Realistisch gesehen werden dann immer noch Fehler auftreten. Klar, wir können nicht in der Modellregion wirklich alle Fehler finden. Dazu ist das Ganze viel zu viel und viel zu groß. Und wir werden an dem Punkt wahrscheinlich auch die ein oder andere Zugriffsproblematik haben, einfach wegen einem natürlichen DDoS. Das soll aber alles gefixt sein, dann bis Quartal 1 2027, also bis ungefähr Februar, März nächsten Jahres. Dann soll das Ganze nämlich verpflichtend werden. Ab diesem Zeitpunkt müssen wir das umgesetzt haben, ab dem Zeitpunkt müssen die Ärzte das einsetzen, ab dem Zeitpunkt müssen auch die Aktensysteme fertig sein. Ich habe gesagt, das Ganze ist sehr positiv in meinen Augen. Weil wir jetzt endlich einen einheitlichen Medikationsplan pro Patientin haben. Das ist aus therapeutischer Sicht ist das ein Quantensprung. So, wir wissen ganz genau auch, was Doktor sonst wo in Pusemuckel verschrieben hat. Wir können überprüfen, ob das wirklich funktioniert, was wir da jetzt verordnen wollen. Und wir können besser kommunizieren zwischen den Leistungserbringern. Zudem kommt dazu, dass jetzt auch Medikationen erfasst werden können, die nicht von einer Praxis verschrieben wurden oder von einer Apotheke verschrieben wurden. Separat gekaufte Schmerzmittel, Antihistaminika und solche Späße. Zudem soll auch die Kommunikation mit Pflegediensten besser werden. Die sollen nämlich nächstes Jahr auch an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden. Auch das läuft gerade. In den Anforderungen für den DGMP besteht auch schon drin, welche Anforderungen diese Pflegesysteme erfüllen müssen und was sie abrufen können müssen. Und was tatsächlich sehr praktisch ist, dadurch, dass wir diese Dispensionsdaten haben, dass wir diese Ausgabedaten haben, haben wir auch relativ gute Daten, wie viele Medikamente der Patient gerade zu Hause hat. Wir können also auch eine hervorragende Reichweitenberechnung machen. Wenn ich Mitte Februar ein 50er-Pack eines Medikaments bekommen habe, das ich einmal am Tag nehmen soll, kann ich mir relativ gut ausrechnen, auch als Praxis, dass da wahrscheinlich Anfang April ein neues Rezept fällig wird. Nachteil des DGMP ist halt insbesondere, dass dieser TI-Zugang zwangsweise notwendig ist. Aber es ist klar, es liegt auf den Servern. Ob es noch eine Möglichkeit zur Freigabe oder Kommunikation nach außen gibt, steht gerade noch in den Sternen. Des Weiteren gibt es halt in der EML keine Widerspruchsmöglichkeit zu einzelnen Medikationsarten. Gar nicht. Wie gesagt, der E-Rezept-Fachdienst ist komplett diskriminierungsfrei. Der schreibt einfach alles da rein. Leider sind wir nicht diskriminierungsfrei. Und auf die Weise entsteht da unter anderem ein Neurodivergenzregister, ein Transregister, ein Abtreibungsregister, ein HIV-Register. Schreibt die Liste gerne weiter. Aus unserer Medikation lässt sich leider sehr, sehr viel rauslesen. Und diese Daten verschwinden ja auch nicht aus dem EMP. Die bleiben da. Und zwar ist auch 10 Jahre mindestens, Löschfristen sind typische Löschfristen für Praxen. 20 Jahre, 30 Jahre? Wird das überhaupt irgendwann mal gelöscht? Ich habe bisher noch nichts dazu gefunden, ob es da entsprechende Fristen gibt. Das ist gar nicht unbedingt ein Grund gegen das System. Zumindest nicht hochgradig. Es zeigt uns aber, wie dringend diese Daten geschützt werden müssen. Und da haben wir das große Manko, das ich persönlich an der EPA von Anfang an sehe. Und wir erinnern uns an die Sache mit der EGK-PIN, dass die meisten sie nicht kennen. Es ist daraufhin eine Entscheidung getroffen worden, die schon zu viel Kritik geführt hat. Nämlich, dass die Praxen sich selber Zugriff verschaffen können, ohne Zutun der Patientin. Und dagegen kann man sich auch nicht wehren. Also ich hätte gerne die Möglichkeit, einen Widerspruch, persönliche Meinung, Ich hätte gern die Möglichkeit, diesem Set Entitlement, das ist die Schnittstelle, um die es da geht, zu widersprechen. Dass ich halt nicht jede Dorfapotheke, bei der ich im Urlaub mal ein Medikament abgeholt habe, sofort Zugriff auf meine EPA verschafft. Und damit halt dann auch auf die GMP und auf die EML. Und auch die Sicherheitslücke vom 38C3, wir erinnern uns, glaube ich, die meisten von uns werden sich erinnern an den Vortrag von Bianca, lag in dieser Schnittstelle begründet. Wenn ich die abschalten könnte, und ich glaube, es gilt für viele hier, wenn wir die abschalten könnten, dass die Bereitschaft, die EPA zu nutzen, wesentlich höher wäre. Der Witz ist nämlich auch, dass man nicht mal darüber benachrichtigt wird, dass sich jemand einen Zugriff verschafft hat. Zumindest bei meiner Krankenkasse nicht. Ich werde nur benachrichtigt darüber, wenn ich selber eine Praxis blockiert habe oder wenn eine Berechtigung ausläuft. Das hat bei Apotheken schon dazu geführt, Apothekenberechtigungen laufen nur 3 Tage, dass in dem Moment, wo die Apotheke sich die Zugriff verschafft hat, ich eine Warnung bekommen habe, dass dieser Zugriff bald ausläuft. Bei Praxen dauert es halt entsprechend ein bisschen länger. Und die einzige Abwehr, die wir dagegen haben gerade, ist der EPA im Ganzen zu widersprechen. Und das finde ich persönlich sehr schade. Weil die EPA tatsächlich sehr große, sehr gute Möglichkeiten bieten könnte, wenn wir mehr Systeme bekommen wie dieses. Dass sie tatsächlich so funktionieren, wie sie sollten. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, der elektronische Migrationsplan ersetzt in Anführungsstrichen den BMP und den EGK-EMP. Er kann kein 100%iger Ersatz sein, weil halt diese Unterscheidung fehlt. Auch für die Menschen, die ihre EPA aktiviert haben. Ich weiß von mindestens 2 Primärsystemen, die auch für Nicht-EPA-Patienten das Ganze nicht blockieren, den BMP nicht blockieren werden, weil es mehr Aufwand ist. Wir müssen das Ding eh weiterfliegen. Und wenn ihr dann einen besseren Plan haben wollt, naja, die Praxen sind nicht verpflichtet, euch einen BMP auszustellen, aber ihr könnt ja mal nicht fragen. Alle Leistungserbringer arbeiten auf der gleichen Datenbank. Die Aktualisierung ist verpflichtend. Die elektronische Medikationsliste haben wir als Verordnungshistorie, die mit dem EMP verknüpft ist. Und ab dem 30.06. soll das Ganze in die Beta-Phase gehen und ab dem 1.10. dann flächendeckend ausgerollt sein. Es gibt keine spezifische Widerspruchsmöglichkeit zu diesem System und die Praxen und Apotheken können sich selber Zugriff auf die Daten verschaffen, die ihr da drin stehen habt. Und an dieser Stelle danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder euch einfach nur austauschen wollt, findet ihr mich auf Mastodon und Matrix. Oder auch jetzt noch. Ein bisschen Zeit ist ja noch. War ja doch schneller fertig, als ich gedacht habe. Und an der Stelle herzlichen Dank an die KBV und die Gematik für die Musterpläne. Bitte verklagt mich nicht, ich habe nicht gefragt. Und an meine Testhörerinnen, die sich diesen Vortrag die letzten Wochen schon anhören durften, mussten, wie auch immer.
Dankeschön für diesen super Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich komme mit dem Mikrofon zu euch und dann könnt ihr Fragen stellen.
Erstmal danke für den Vortrag. Und die Frage ist bei dem neuen E-Medikamentenplan, da war jetzt auf dem Ausdruck wieder keine ID zu sehen oder eine Version, wenn ich es richtig gesehen habe. Lag das jetzt nur an dem Muster oder ist da gar nichts vorgesehen? Also ich habe keine Versionierung gesehen, dass es halt Version 5 ist oder so und auch keine ID, mit dem man quasi im System abgleichen könnte. Also wenn ein Arzt es tun wollte, ich habe jetzt hier nichts, unten rechts habe ich nur die DE-Version gesehen, aber ich glaube, das ist vom...
Das ist das Format des Plans selber. Was wir aber sehen, ist, zu welcher Uhrzeit das oben erstellt wurde. Also es ist genau, wir haben einen Timestamp und an diesem Timestamp lässt er sich referenzieren. Die ID vom BMP war hauptsächlich, damit die im System dann auch zugeordnet werden können, selbst wenn nahezu gleichzeitig 2 EMPs ausgestellt werden. War BMPs ausgestellt werden. Ja.
Ich habe wahrscheinlich nicht aufmerksam zugehört. Ich bin gesetzlich versichert, deswegen betrifft mich das alles als Privatversicherte. Für die gibt es das gar nicht? Oder
Privatversicherte, soweit sie eine EPA haben. Entschuldige, dass ich jetzt unterbrochen habe, dass ich das reingesprochen habe. Aber bei Privatversicherten, sobald sie eine EPA haben und die Primärsysteme unterstützen, dass Privatversicherte auch aufgenommen werden können, haben auch einen Anspruch auf den elektronischen Medikationsplan. Und das wird auch wahrscheinlich dann auch genutzt werden. Das Problem ist da an der Stelle, dass sich viele private Krankenversicherungen weigern, EGKs auszugeben. Und viele Primärsysteme die Versichertennummern nur aus der EGK ziehen können und es keine Möglichkeit gibt, sie manuell nachzupflegen. Das ist diese KVID 10, diese 10-stellige Nummer, die man jetzt hier auch oben in der Leiste sieht. Die haben auch alle Privatversicherten, aber nicht alle bekommen sie ausgehändigt oder sie können nicht eingetragen werden und die brauche ich zwingend für den EPA-Zugriff.
Ich fand den Vortrag ziemlich gut und vor allem ausgeglichen, dass er von verschiedenen Seiten das ein bisschen beleuchtet, was ich ziemlich gut fand, weil vorher war ich ziemlich skeptisch, weil ich bei EPA generell recht skeptisch bin, aus vielleicht verständlichen Gründen. Ja, auf jeden Fall der Punkt, den ich so ein bisschen als Problem sehe generell, ist, dass der Behandlungsplan selbst hat schon irgendwie Probleme. Wenn man den gescheit umsetzt, dann wäre er zumindest für mich hervorragend. Für meine Oma, die dann zu 10 Ärzten rennen müsste, vielleicht nicht so gut, dass er da den Überblick behält. Aber generell das Hausarztsystem, ja, das ist gerade die Frage. Das Hausarztsystem könnte meiner Meinung nach schon recht viel abfangen. Wo dann der Punkt ist, dass wenn dann die Hausärzte beim
Danke für den Vortrag. Eine Frage, wie ist denn das, wenn ich nicht verschreibungspflichtiges Medikament hole in der Apotheke? Kommt es auch da drauf? Und wenn ich längere Zeit im Ausland war und dort eine Medikation bekomme, kann ich die nachtragen lassen?
Das zweite ist ein klares Ja. Wenn du zurückkommst aus dem Urlaub oder aus einer längeren Aufenthalt und du sagst deiner Praxis Bescheid, ja, ich habe da das und das Medikament bekommen, dann sind sie sogar verpflichtet, es nachzutragen, weil sie in dem Moment Kenntnis davon erlangen, dass sich die Medikation geändert hat. Bei der Apotheke kommt es drauf an, ob die Apotheke deine Versichertennummer hat, also zum Beispiel schon mal die EGK gesteckt wurde, oder und ob sie Zugriff hat. Das ist nicht zwangsläufig gegeben. Wenn ich einfach nur in die Apotheke laufe und mich kennt keiner, dann wird das auch nicht nachgetragen werden. Die Apotheken können auch immer noch ohne Plan verkaufen. Aber wenn die Daten da sind, sind Sie sogar dazu verpflichtet, das einzutragen?
Zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste Frage wäre, gibt es eine Verpflichtung, Nebenwirkungen einzutragen? Das heißt vor allem die zur Absetzung von einem Medikament geführt haben und in der Folge natürlich auch zur Kontraindikation, das neu anzusetzen. Das wäre die erste Frage.
Das kann an diversen Stellen eingetragen werden. Das geht auch jetzt schon beim BMP, dass halt eingetragen wird, ja, Unverträglichkeit gegen so und so. Jetzt mit dem DGMP, da wir ja diese Historisierung haben und ganz klares Absetzen-Event, können wir da auch eintragen, warum das abgesetzt wurde. Dass zum Beispiel ein Ausschlag an den Beinen aufgetreten ist oder solche Gespräche.
Danke. Und die zweite Frage wäre, gibt es auch so ein, ich sag mal, Due Date, also dass ein Medikament oder Medikationsplan abläuft. Die Idee wäre dahinter, man hat ein Medikament, wo man weiß, das darf man jetzt vielleicht nur mehrere Wochen oder Tage nehmen, dass dann der Arzt sagen kann, okay, spätestens nach einem Monat oder Ende vom Quartal oder sowas verliert der Medikationsplan seine Gültigkeit oder geht in so einen Draft-Modus über und dass auch der Patient oder die andere Leistungserbringer wissen, okay, das muss aktualisiert werden.
Da muss ich mal kurz über die Formulierung nachdenken. Nein, der Medikationsplan an sich hat kein Ablaufdatum. Allerdings, wenn ich verordne, kann ich ein Ablaufdatum für diese einzelne Verordnung mit angeben. Wenn ich also sage, ich habe zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel eigentlich, Antibiotika sollen für 2 Wochen genommen werden und danach sind die wieder raus, dann kann ich halt von vornherein reinschreiben, ja, nimmt Antibiotika bis zum 21. Juni.
Ich habe eine ähnliche Frage in diesem Use Case. Ein Angehöriger wäre wegen der falschen Medikation oder Anpassung von Blutverdünner fast verstorben. Kann man das entsprechend auch überprüfen, dass bestimmte Medikamente auch regelmäßig überprüft werden oder den Arzt in die Haftung nehmen? Oder ist es dann eben
keine Hilfe bei fehlerhafter Behandlung.
Also ich sag mal, es hilft an der Stelle vor allem deinem Hausarzt aus der Haftung rauszukommen. Wenn jetzt zum Beispiel der Nephrologe das diesen Blutverdünner verschrieben hat und der Hausarzt hat das vorher dann auf diesen Plan mit aufgenommen, dann war im Zweifelsfall der Hausarzt dafür verantwortlich. Weil der halt auf den Plan draufgeschrieben hat, ja, nimmt 2 Dosen Heparin am Tag oder so. Das ist jetzt dann nicht mehr, weil der Nephrologe ja selber eintragen kann, nimmt 2 Dosen Heparin am Tag und der Hausarzt nicht mehr in der Haftung für diesen Eintrag ist. Das war auch ein bisschen das Problem vorher, weshalb sich viele Ärzte geweigert haben, Fremdmedikationen aufzunehmen in den BMP, weil sie halt selber nicht dafür gerade stehen wollten, was dadurch passieren könnte.
Mir ist völlig unklar jetzt gerade, wie das für mich zukünftig funktioniert als gesetzlich Versicherter, wenn ich der EPA widersprochen habe.
Wie bisher? Also das ist...
Ja, bisher habe ich den Zettel und alles
gehabt. Genau, das ist genau so weiter. Also das ist nochmal, genau, nochmal kurz zur Wiederholung. Wenn ihr der EPA widersprochen habt, habt ihr weiterhin Anspruch auf den bundeseinheitlichen Medikationsplan. Und der wird auch immer noch weiterentwickelt, wenn es zum Beispiel zu Problemen mit dem alten Plan gekommen ist. Das wird sich auch nicht ändern. Hoffe ich.
Hallo, danke für den guten Vortrag. Ich hatte mal so beim Medikationsplan so ein bisschen überlegt, so, da sind jetzt ja Konstanten drauf, ne? Und ich sag mal, das ist ja dafür da, dass man jetzt dann, wenn man den beschreibt, dass es dann zu weniger Missverständnissen kommt. Wie ist es denn jetzt bei Medikationen, die, sage ich mal, nicht konstant bleiben, weil in den häufigsten Fällen, oder oft ist ja so, man hat jetzt irgendwie ein hartes Medikament und das soll zum Beispiel ausgeschlichen werden. Mhm. Und wenn ich jetzt dieses, also ich meine jetzt den anderen Plan, schreibe ich das dann in dieses Kommentarfeld rein als Arzt oder?
Meinst du jetzt das Rendering, ja. das Rendering ohne die Datamatrix oder meinst du den BMP?
Also genau den hier.
Den Papierplan. Da wird das wahrscheinlich nicht auftauchen. Also es wird auftauchen, wie lange diese aktuelle Dosierung angesetzt werden soll. Das habe ich ja eingetragen und das wird dann auch mit eingetragen. Das wird dann hoffentlich auch auf diesem Ausdruck auftauchen. Aber, genau, sehen wir hier auch bei dem Hydrochlorothiazid ist halt auch angegeben, wird von bis gegeben. Danach muss tatsächlich ein neuer Ausdruck erfolgen. Außer ich habe als Leistungserbringer Lust, wirklich einen Roman in die Begründung oder in die Hinweise zu schreiben.
Also ich fand den Punkt sehr gut, dass so kurzfristige Medikationsänderungen nicht so richtig dann auch Platz in dem Bundesmedikationsplan haben. Also am Tag der Operation sollen nur folgende 3 Medikamente gegeben werden. Das ist ja schwierig, da zu integrieren oder so ein Makro-MR-Plan, wo Montag bis Samstag jeweils eine ganz andere Medikamentendosierung angegeben ist. Das wird ja einfach schnell unübersichtlich. Meine eigentliche Frage war aber schon auch die, du hattest über das Set Entitlement gesprochen und dass es eine Sicherheitslücke natürlich auch ist. Aber es könnte ja auch ein berechtigtes Interesse geben. Also jemand stürzt, fällt auf den Kopf, kann seine PIN natürlich dann nicht aufsagen und dann ist ja interessant, ob da ein Blutverdünner genommen wird oder nicht. Gibt es da ein System, was so ein, vielleicht nennt man es berechtigtes Interesse, auch abbilden kann? Oder geht es nur über diese Set-Entitlement-Schnittstelle, die ja 4 Berechtigungen erteilt?
Da müssen wir ein bisschen unterteilen. Ohne die Versichertennummer, also ohne EGK und ohne dass Patientin mir das sagt, kann ich nicht auf die EPA zugreifen. Punkt. Wenn ich die Karte einstecke, die EGK einstecke, auch wenn der Patient bewusstlos ist, habe ich Zugriff auf die EPA durch Set Entitlement. Da brauchst du auch keinen Workaround, weil es keine Widerspruchsmöglichkeit gibt. Und ich sage das auch ganz offen, ich bin gar nicht gegen das System an sich. Bei über 80-Jährigen, die zu 10 Praxen rennen und nicht mal ein Smartphone haben, die sollen trotzdem auch die Möglichkeit haben, eine EPA zu benutzen. Das war halt bisher häufig nicht der Fall. Und das sind genau die Patienten, um die es am stärksten geht. Und auch der Medikationsplan logischerweise dann noch mit. Aber wenn ich dann jemand bin, der sich informiert hat oder halt bestimmte Diagnosen habe, die ich nicht möchte, dass jede Dorfapotheke das sehen kann, dann möchte ich die Möglichkeit haben, halt diesem Set Entitlement zu widersprechen. Aber halt dann auch mit allen Konsequenzen, die das im Zweifelsfall hat. Was noch dazu kommt, ist, dass die Daten, die aktuell auf der Gesundheitskarte gespeichert sind, das sind insbesondere Notfalldaten und Versichertendaten, sollen zukünftig in eine elektronische Patientenkurzakte überführt werden. Die ist davon natürlich absolut unberührt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn ihr euch Sorgen macht, dass in einem Notfall jemand nicht an eure Daten rankommt, weil ihr vielleicht euer Smartphone zu Hause gelassen habt oder euren Ordner nicht immer mitschleppt, es gibt auf der EGK eine Funktion namens Notfalldatenmanagement. Dafür braucht ihr übrigens auch eure PIN. Da kann man gut die Praxis mal drauf ansprechen.
Hi, weißt du, wie es aussieht mit so Sonderformaten wie so einem Insulinschema oder so?
Ist jetzt das gerade leider nein.
Weißt du, ob das in der zukünftigen Version schon vorgesehen ist oder?
Ich wage zu behaupten, dass es dafür schon bestimmte Lösungen gibt. Allerdings habe ich sie bisher noch nicht gesehen. Mit Diabetespatienten haben wir tatsächlich dann doch vergleichsweise wenig zu tun.
Wenn der alte Medikationsplan doch weiterlebt für Leute wie mich, gibt es eine freie Software, wo man den vernünftig managen, planen kann, alte, neue Versionen vergleichen, sonst irgendwas? Das ist ziemlich mühsam, das von Hand zu machen.
Nicht, dass ich wüsste. Da gibt es ein bisschen noch ein kleines Sonderproblem an der Stelle. Der Medikationsplan, der bundeseinheitliche Medikationsplan und auch dieser Ausdruck, for that matter, müssen nach der Referenzdatenbank gefüllt werden, nach Paragraph so und so SGB V, welche auch immer das war. Den Zugriff auf diese Referenzdatenbank, da ist wieder irgendein Lizenzthema hinter, da kommt man nicht so leicht dran. Zum Vergleichen, naja, theoretisch, scannen die beiden XMLs rein und mach git diff.
Also, sind unsortiert und konfus und geändert, aber an die Daten kommt man ran frei.
Auslesen geht.
Daten, aber es ist ja mühsam und ich hätte es gerne mal
genau. Fertig und den Punkt. Also auslesen geht, aber du hast dann halt eine Liste aus Pharmazentralnummern und keine Medikamentennamen dazu und es gibt auch keine offenen Kataloge, soweit ich weiß. Gibt's. Ich habe sie nicht gefunden, ich hatte neugierig gesucht vorher. Ich
habe ein
Skript dafür. Ich bin sehr interessiert.
Gibt's noch weitere Fragen? Das sieht jetzt nicht so aus.